herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast. Wieder von der Terrasse bei
Cesar Trautmann.
Cesar Trautmann zusammen mit Katinka Magnussen. Und wir haben unseren ersten Gast, Katharina Lilienthal, bei uns auf der Terrasse. Ich freue mich sehr, 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 wie immer. Wir haben uns kennengelernt vor, wie lange ist dein, wie alt ist dein ältester Sohn?
Er ist gerade 6 geworden.
Du hast es quasi an dem Tag offiziell gemacht. Du warst im 3. Monat schwanger.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Seitdem sind 6 Jahre rum. Du hast 4 Kinder, einen Hund.
Und einen Mann.
Ich habe 2 Kinder, keinen Hund. Wie soll ich dich vorstellen? Wir kennen uns über die Männer tatsächlich. Ich bin mit deinem Mann zusammen aufgewachsen in Kiel. Genau wie Christoph auch. Wir kommen also alle irgendwie aus derselben Hood. Und das war, wenn ich das von meiner Seite so sagen darf, vor 6 Jahren, damals glaube ich noch in der Pius Weinbar in Eppendorf. Liebe auf den ersten Blick. Ich dachte, mein Gott, was für eine tolle Frau.
Genau das habe ich gerade auch gedacht.
Blick war das wirklich. Und ich folge dir jeden Tag, wenn wir auch nicht so oft, nur eigentlich haben wir auch oft Kontakt, aber wir folgen uns vor allen Dingen auch auf Instagram, denn du hast einen der schönsten, ich hoffe, ich darf das sagen, einen der schönsten Accounts.
Oh, danke.
Nicht nur, dass deine Fotos unfassbar schön sind, du erzählst auch mit Gefühl, mit Tiefe von deinen Themen im Guten und im Schlechten mit all den Anteilen, die dazugehören. Und das berührt mich jedes Mal sehr. Und wir haben darüber gesprochen und ich dachte, hatte das Cesar erzählt und dachte, mein Gott, das ist eigentlich für uns der erste, nur das könnte der erste Gast sein. Also vielen Dank, dass du hier bist.
Toll. Ja, zum Glück sieht das jetzt keiner, weil ich werde, glaube ich, gerade rot. Für mich wahnsinnig geehrt. Ganz, ganz toll. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Wie schön. So, willkommen zu der ersten Frage, weil wir ja am Samstag rauskommen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob alle anderen Podcasts in der Woche rauskommen, aber für uns war ja klar, wir wollen Samstag rauskommen, wir wollen irgendwie das Wochenende ein bisschen mitgestalten, also weil ja jetzt New Work nicht unser Thema ist, also beziehungsweise am Rand vielleicht. Und deswegen ist die erste Frage an dich, wie sieht dein Samstag normalerweise aus, wenn du jetzt nicht wie jetzt im Moment bei uns auf der Terrasse sitzt mit deinem Hund?
Wie sieht mein Samstag aus? Also erstmal Samstag für mich ein ganz toller Tag, ist irgendwie so der Tag, auf den ich mich immer wahnsinnig freue, weil so ganz klar ist, so der ist für Familie. Und vielleicht etwas weniger als der Sonntag, der dann auch, da besucht man nochmal Freunde, Familie, da gibt es ja meistens irgendwie schon so eine Art Programm. Aber der Samstag ist meistens irgendwie so frei zum Verschießen, zum das machen, wozu man Lust hat.
Ja.
Und auch mit ein bisschen Aktionismus, das mag ich ja ganz gerne. Ich mag ganz gerne, wenn man irgendwie so ein bisschen Power hat. Und für mich ist das immer schon mal total wetterabhängig. Also eigentlich samstags erstmal gucken, was ist denn das für ein Wetter? Mhm. Und wenn die Sonne scheint, dann ist klar, es muss irgendwie rausgehen. Dann gerne irgendwie erstmal frühstücken. Meistens auch so mit Pfannkuchen. Samstag startet immer schon mal mit so einem besonderen Frühstück. Ja. Kinder essen wahnsinnig gerne Pancakes und dann mit Blaubeeren oder sowas.
Und wer macht die bei euch?
Ja, die mache ich.
Ja, klar, gibt's ja verschiedene Varianten.
Ja, wobei die jetzt tatsächlich anfangen, auch schon bei den Pfannkuchen mitzuhelfen. Ja. Also ich backe und koche allgemein ganz gern. Katinka weiß das. Wir sind ja beide auch so ein bisschen Baking-Buddies. Mhm. Und beim Backen helfen die schon lange mit. Pfannkuchen ist ja so eine Sache wegen der heißen Pfanne so. Mhm. Aber der Große kann jetzt auch langsam da schon so ein bisschen mithelfen mit der Kelle. Also das machen wir gerne so frühstücks. Und dann wird, wenn wir rausgehen, eigentlich immer auch so eine Art Picknick vorbereitet. Das machen wir jetzt im Moment ganz viel auch in Zeiten von Corona, ja, wo jetzt das Wetter so schön war. Und dann haben wir so ein Lastenfahrrad mit Motor zum Glück, weil wir haben ja 4 Kinder. Und dann kommt da alles
rein. Wer muss die dann fahren? Du oder macht das dein Mann?
Ist es fast angenehmer, genau das Lastenfahrrad zu fahren. Das ist echt ganz witzig. Die Kinder da drin sind total gut drauf und das ist auch nicht wirklich anstrengend durch den Motor halt. Und das andere Fahrrad hat ja keinen Motor. Und je nachdem, wo man dann dahin fährt, ist das mit dem Lastenfahrrad eigentlich ganz angenehm. Und dann geht es irgendwie an den Strand oder an einen der hier umliegenden Wälder und dann wird draußen einfach gespielt und gepicknickt und ja, und wenn es regnet, dann machen wir halt irgendwelche Drinnenprojekte, ja, irgendwas basteln, malen, meistens auch so ziemlich ohne Plan und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Oder wir spielen viel Und ja, eigentlich ist das so ein echt reiner Familientag. Ich würde jetzt gern sagen, dass wir abends dann am Samstag auch noch uns schick machen und ausgehen. Aber es ist eher seltener der Fall.
Aber das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das ist grundsätzlich.
Das ist grundsätzlich so eigentlich. Also ich bin auch an einem Samstag, gebe ich zu, abends einfach platt. Also es ist schön und wir machen ja eben gerne noch was mit ein bisschen Aktivität und dann sind wir Samstagabend, sind wir platt. Dann bin ich froh, wenn ich mit meinem Mann vielleicht noch einen Film gucke. Oder jeder von uns liest dann auch mal was und dann gehen wir meist auch am Samstag früh ins Bett.
Das ist auch herrlich. Also ja. Zumal du ja sagtest, der Samstag steht fürs Verschießen.
Ja.
Hört sich gerade genauso an, dass dann alles raus ist, alle sind glücklich und ja. Da muss auch nichts mehr passieren. Und hast du am Wochenende eine andere Arbeitsteilung mit deinem Mann als in der Woche? Weil ich stelle mir das schon so vor, dass das ein großer Unterschied ist.
Ja, der große Unterschied ist halt, er ist zu Hause. So. Also das ist schon mal, ich überlege immer so, Arbeitsteilung, viele Paare haben das und auch jetzt gerade hört man das ja viel. Wie teilt ihr euch das auf, wenn einer Homeoffice machen muss? Wie macht ihr das? Wie ist eure Aufgabenzeitverteilung? Mhm. Ehrlich gesagt, man sollte jetzt meinen, bei 4 Kindern haben wir irgendwie auch eine Organisation oder eine Struktur oder einen Plan am besten noch, der irgendwie im Kühlschrank hängt. Oh. Haben wir ja tatsächlich nicht.
Ihr lasst es laufen.
Wir haben eine sehr natürliche Aufgabenverteilung. Ja? Also mein Mann ist die vielleicht manchmal nicht ganz so klar wie mir. Das wird dann manchmal kurz diskutiert. Für mich ist irgendwie so klar, mein Mann ist für alles zuständig, was so draußen ist oder mit so zusammenbauen, das liegt mir jetzt gar nicht so, das kann ich nicht so gut, ja, mit den Kindern draußen irgendwas zusammenbauen, aufbauen, was man dann benutzen muss, das kann ich nicht so gut, das ist dann so seins und ich bin dann so für malen, basteln, backen, kochen zuständig, auch fürs Kinder anziehen, das macht mein Mann nicht so gerne, also ist dann für mich klar, den Part übernehme ich. Mhm. Also in meiner Vorstellung ist das so, wer das natürliche Talent für etwas hat, der übernimmt es,
ja.
Und wenn man weiß, der andere macht das überhaupt nicht, das macht den das aus irgendeinem Grund fuchsig oder so, dann macht man das.
Ja,
es
sollte ja auch im Team, egal,
genau,
ob es jetzt meistens, zu Hause oder woanders ist, das ist doch eigentlich das Schönste am Team, dass jeder das macht, was er am besten kann.
Meistens klappt das auch.
Also ihr seid ein gutes Team.
Meistens klappt das, ja. Nicht immer natürlich, okay. Aber ja.
Ja. Und wie ist die Arbeitsteilung in der Woche? Also wenn wir jetzt mal Corona mal für 3 Sekunden ausklammern.
Nee, wie ist die Arbeitsteilung in der Woche? Da zum Beispiel hatten wir gerade jetzt vor kurzem ein paar auch, würde ich sagen, hitzigere Diskussionen drüber, also mein Mann und ich, weil das eben nicht immer klappt. Ja, also da ist die Arbeitsteilung auch eher natürlich, also nicht so richtig abgesprochen. Und da habe ich jetzt so ein bisschen mich in letzter Zeit mal beschwert, weil ich irgendwie doch fand, ich ziehe dabei den Kürzeren. Weil es so ist, also wir gehen beide arbeiten. Ja, er hat so mehr den 9-to-5-Job als ich, also nicht 9-to-5, sondern eher auch länger. Ist auch viel beruflich unterwegs. Darum ist sein Job oder seine Arbeit irgendwie definierter als meine. Ja. Meine ist so, ich muss halt sehen, dass ich dann arbeite, wenn ich dazu komme. Da ich 2 Jobs habe, muss ich damit auch so ein bisschen jonglieren. Ist aber meiner Meinung nach nicht weniger wichtig oder nicht weniger auch vom Inhalt her, so dass man sich damit intensiv auseinandersetzen muss. Allerdings ist trotzdem irgendwie klar, dass ich alles, was das Thema Logistik für Kinder angeht, dass ich das zu übernehmen habe. Mhm. Und das ist ja häufig so, dass da werden jetzt viele Frauen denken, boah, ey, das Thema habe ich auch mit meinem Mann. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob uns Frauen das nicht gelingt, das dann vielleicht richtig rüberzubringen. Und Entschuldigung, weil es gibt sicherlich auch Männer, die das machen und an dieser Stelle echt Respekt. Bei uns ist es irgendwie leider nicht so. Mein Mann sagt immer, wieso Logistik mit Kindern, was soll denn das sein? Ja, also hast du mal eine Geburtstagseinladung für ein Kind oder musst mal einen zum Hockey bringen? Nee, also ich habe ja 4 Kinder und dann, es geht ja den ganzen Tag so. Ich meine, euch muss ich das nicht erzählen. Du kriegst E-Mails, es gibt diverse WhatsApp-Gruppen, wo man auch dann irgendwie ständig reagieren muss. Dann hat einer ein Klassenfrühstück und soll Käse mitbringen und im Kindergarten ist Fasching, aber mit dem Motto Unterwasserwelt. Ja, auch das muss also
vorbereitet
werden.
Und bitte was Selbstgebackenes mitbringen.
Genau, selbstgebacken mitbringen. Und es gibt halt immer Projekte und natürlich gibt es Geburtstagseinladungen, das ist ja auch toll. Da müssen die Geschenke da sein, es muss klar sein, wer fängt wann den Schwimmkurs an. Und der ist auch einfach nicht so leicht zu kriegen. Da muss man sich manchmal teilweise nachts irgendwie den Wecker stellen, weil man in irgendwelchen Online-Portalen sich rechtzeitig dafür anmelden muss.
Ja, Wahnsinn, das war also aber früher leichter. Kopf,
nee, das ist, ich kann das wirklich, also wir haben keinen
Schwimmkurs ergattert?
Nee, wir haben keinen Schwimmkurs ergattert, tatsächlich.
Weil du stehst nachts nicht auf dafür, oder?
Ich habe gedacht, ich stelle mich da nicht morgens um 8 Uhr an die Schwimmhalle.
Sag mal.
Du kannst dich auch nur physisch vor Ort dort anmelden. Und da habe ich gedacht, also wisst ihr was, ich überlege mir irgendwas anderes. Also keine Ahnung, aber. Okay. Und für uns ist das Wichtigste dadurch, dass wir ja viel im Wassersport sind, dass die Kinder natürlich schwimmen lernen.
Ja, genau. Es ist ja auch wichtig. Also genau das war nämlich auch unser Punkt. Ja, die Vorstellung, dass das Kind dann segeln lernt, ist eine super schöne Vorstellung. Ja, vor allem, weil mein Mann und ich es nicht können und das aber gerne beide können würden. Und dann wohnen wir hier in der Nähe natürlich zur Elbe. Da möchte man das gerne. Ja, muss man aber schon 1,5 Jahre vorher anfangen, drüber nachzudenken. Weil auch da ist eine ewige Warteliste. Dann muss das Kind den Freischwimmer haben und der muss ja dann auch noch gemacht werden. Ist ja auch alles, ist kein Problem und macht man, finde ich, auch alles gerne. Nur, das war jetzt so ein Streitthema zwischen uns beiden, dass halt, ich finde, die Gesamtlogistik für die Kinder, die auch das muss man sich irgendwie teilen. Ja, das war so ein bisschen unser Thema in letzter Zeit.
Ja, wenn es geht.
Vielleicht einmal ganz kurz für den Fall, dass hier zwischendurch ein kleines Hintergrundwuffen kommt. Wir sitzen hier mit Tütü, dem Hund von Kati, auf der Terrasse. Das hat sich heute irgendwie so ganz schön eigentlich angeboten, zumal Caesar ja Tiertelepathin ist. Und wir hatten gerade im Vorfeld schon einen ganz schönen Spaziergang, der ja ganz, ganz wundervoll war. 5 Minuten, damit die Hunde sich einmal kennenlernen.
Und du hast dich ja schon kaputt gelacht.
Ich dachte, ich brauche jetzt auch einen Hund, weil das ist echt nochmal, eine andere Schublade, nochmal eine andere Ebene. Aber das Thema nehmen wir ein anderes Mal rein, würde ich vorschlagen.
Ja, genau, ist eine neue Welt. Für mich auch.
Das ist es ja auch. Also, aber ihr habt ja Glück mit eurem.
Ja, bisher macht er sich ganz gut, ne? Ja, schließt sich ganz gut mit uns, ja.
Und du hast ja sowieso mehrere Jobs. Also bei anderen Leuten kann man ja sagen, okay, die haben 2 Kinder und einen Halbtagsjob, also eine andere Frau jetzt mal in dem Fall. Aber du stehst ja da echt ganz gut deinen Mann. Ich weiß gar nicht so genau, was du alles machst, also ein bisschen was weiß ich. Aber das kannst du vielleicht gleich nochmal genauer erzählen, mich interessiert aber das Thema Verantwortung. Also offensichtlich bist du jemand, die gerne Verantwortung übernimmt. Weil sonst könnte ich mir das so, also was ich alles gelesen habe, was ich weiß oder was ich aus dem Podcast der Jungs weiß, was du alles reitest, da bin ich schwer ergriffen. Ich weiß überhaupt nicht, wie sowas in 24 Stunden am Tag passt. Also das Thema Verantwortung ist irgendwas, was mit dir zu tun hat.
Gute Frage. auch guter Punkt. Verantwortung, ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Bin ich auch gerade selbst dran, dass ich viel darüber nachdenke, weil mache ich das gerne, weiß ich gar nicht. Mhm. Das ist so, das war immer so. Ja, also ich habe immer, irgendwie war immer klar, Verantwortung ist irgendwie, ist wichtig und Verantwortung, ja, ist auch bei mir. Ist auf meinen Schultern und auch viel, ist aber auch auf den Schultern so der Leute, so denen ich, an denen ich mich vielleicht am meisten orientiert habe. Mhm. Deswegen war das auch immer so mein Vorbild. Und eigentlich war das für mich, mir war das, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, dass das so ist. Mhm. Ich habe das jetzt in den letzten Jahren viel gehört, dass das so wahrgenommen wird. Und deswegen beschäftige ich mich jetzt auch gerade selbst sehr viel damit, wo kommt das eigentlich her, wie ist denn das entstanden? Ist das eigentlich was ich gerne mache oder was mich vielleicht teilweise auch überfordert? Merke ich das eigentlich selber gar nicht? Ja, also es ist echt ein großes Thema.
Ja, stimmt. Spannend. Also weil ich gehe ja so ein bisschen so an den Fragenkatalog, wenn ich mich vorbereite auf jemanden, mit dem wir sprechen, ich fühle mich dann rein und guck, was so hochkommt. Also ich habe nie vorher ein Konzept, ach so, die und die macht das und das und der so und so, sondern ich kann mich nur rein fühlen und meine Intuition leitet mich da. Deswegen bin ich jetzt schon im Glück, dass ich mit dem Thema Verantwortung irgendwie was getroffen habe im Positiven, weil die nächste Frage, und das hast du ja schon ein bisschen angedeutet, kommt natürlich dazu, wie ist das in der Familie, aus der du kommst? Also deswegen, dich dürfen wir das sowieso am Anfang fragen, weil du ja auch Psychotherapeutin bist und auch Unternehmerin und du hast ja wirklich ein riesen Portfolio, was du bedienst. Und ich stelle mir das eben sehr besonders vor, aus einer Familie zu kommen, in der so viele Sachen schon vorgelebt wurden. Und mit Sicherheit spielt da natürlich das Thema Verantwortung eine große Rolle. Also Dinge hast du davon geerbt und wie machst du das jetzt heute? Also vielleicht magst du da ein bisschen ausholen für uns.
Ja, gerne, ja, ich versuche es. Ja, also erstmal, deine Intuition ist auf jeden Fall gut. Ich bin auch beeindruckt, weil wir kennen uns ja gar nicht. Das ist unser erstes Treffen heute, ja. Also echt. Nicht schlecht. Wo komme ich her? Ich würde sagen, ich komme aus einer Familie, sehr klassisch, so Vater, Mutter, zwei Kinder, zwei Mädchen. Ich bin die Ältere. Das ist natürlich, also zumindest für uns Psychotherapeuten, immer schon mal klar, das ist schon mal wichtig, ne? Ja. Also in welcher Reihenfolge steht man in der Geschwisterfolge?
Ja.
Da glaube ich auch dran, dass das einen großen Unterschied macht. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie eben. Also mein Großvater war Kaufmann. Hat aber eben dann ein Unternehmen gegründet, das es auch heute immer noch gibt. Das ist die Lindahl. Das ist ein Industrieunternehmen, ein Zuliefererunternehmen. Und mein Vater ist der eigentlich Lehrer werden wollte. Mhm. Geschichtslehrer wollte der werden.
Mhm. Und Cisa ist ja ursprünglich Lehrerin.
Mhm. Bist du?
Ich bin Go-To-Lehrerin.
Mhm. Also, du hast aber auch ein Portfolio. Also von
unfassbar.
Ja. Der ist dann aber eben nicht Geschichtslehrer geworden, weil auf seiner Abiturfahrt, also als mein Vater Abitur gemacht hat, sind die auf eine Fahrt halt gegangen, eine Freizeitfahrt. Und da hat irgendwann der Lehrer ihn und seinen besten Freund nach draußen gerufen und der Lehrer war wohl ganz blass und mein Vater dachte, jetzt kommen richtig schlechte Nachrichten. Und ihm war eigentlich, hat er immer so erzählt, sofort klar, jemand ist gestorben und er war überzeugt davon, das ist mein Vater. Mein Vater ist gestorben. Und er hatte gar nicht Unrecht, es war ein Vater gestorben, aber eben nicht der meines Vaters, also nicht mein Großvater, sondern der Vater seines besten Freundes. Und mein Vater sagt immer, das war für ihn ein Wendepunkt, in dem Moment hat er entschieden, ich kann nicht meine Pläne verfolgen oder ich möchte das nicht länger, ich kann nicht studieren und Geschichtslehrer werden, ich muss sehen, dass ich jetzt in das Unternehmen einsteige. Weil noch ist mein Vater da und noch kann ich das lernen und ich habe die Verantwortung, das weiterzuführen. Und nun muss ich das machen, weil man weiß nicht, wie lange das noch geht oder wie lange mein Vater noch da ist.
Spannend.
Spannend.
Also, dass dein Vater sozusagen abgebogen ist, als das Thema Tod in seine Richtung kam.
Ja.
Und er damit mal eins zu eins sofort abgebogen ist.
Ja, genau. Vielleicht hat mich, mit Sicherheit hat mich diese Anekdote, die er uns mehrfach erzählt hat, irgendwie auch schon früh beeinflusst. Aber unabhängig davon hat mein Vater dann wirklich, das war die Einstellung, die er auch gelebt hat. Und sowas überträgt sich ja. Und er war wirklich mit Herzblut Unternehmer. Er hat dieses Unternehmen wirklich groß gemacht und aufgebaut und auch wirklich mit vollem eigenen und persönlichen Einsatz auch aufgebaut. Und das war natürlich auch unser Einsatz, weil wir gehörten ja zu seiner Familie. Dadurch war das ein Thema, das unglaublich präsent war, immer von Anfang an, dass man Verantwortung hat. Nicht nur für sich selbst, sondern nicht nur für seine Familie, sondern auch für die Dinge, die man tut. Und in unserem Fall war es eben das Unternehmen, die Firma, die Mitarbeiter. Und das war einfach immer da. Das gehörte genauso zur Familie wie die einzelnen Familienmitglieder, also wie Mutter, Schwester und ich.
Also das war sozusagen der Teil der Sippe, richtig?
Ja, ich würde sagen, es war wie ein Familienmitglied. Mhm. Oder für mich und meine Schwester wie ein drittes Geschwisterkind.
Und hat deine Schwester das auch so empfunden? Und ist die auch in der Firma? Oder welchen Weg ist die gegangen? Weil das ja auch immer spannend ist mit Erst- und Zweitgeboren.
Ja, ich möchte immer so ungern für sie sprechen. Ich finde das schwierig, weil meine Schwester und ich sind uns in einigen Dingen unheimlich ähnlich, in anderen aber auch wirklich ganz unterschiedlich. Mhm. Ich glaube aber, dass ich nicht zu viel sage, wenn ich sage, ja, sie hat es mit Sicherheit auch als ein sehr, sehr präsentes, dominantes Thema empfunden, das sich wie ein roter Faden durch unser Leben zog und zieht und uns sehr stark beeinflusst hat. Sie vielleicht anders als mich, aber ich denke, so weit kann man schon gehen, das zu sagen. Sie ist nicht in der Firma. Mhm. Sie hat sich das vor ein paar Jahren, hatte sie sich das angeguckt, genau wie ich das vor ihr, 2 Jahre vorher auch gemacht hatte und hatte dann für sich entschieden, dass das nicht der richtige Weg ist und macht jetzt was ganz anderes. Die ist jetzt Tanztherapeutin.
Ja.
Ähm, nee, ist gar nicht, weil sie nicht Tanztherapeutin, aber sie macht eine Ausbildung richtig zur Tänzerin und hat nebenbei auch noch zwei Kinder gekriegt. Also ja, was wirklich ganz anderes.
Was ja ein sehr spannendes Thema ist, weil du, Cesar, ja sehr tanzaffin bist. Du hast ja auch die erste Corona-Woche auf einem Tanzretreat durchgetanzt, auf einem Tanzretreat auf
La Gomera.
La Gomera. Und ich weiß, dein Tanzlehrer hat zu dir immer gesagt, ja, bitte fall aus dem Rahmen.
Ja. Das war jetzt von heute Morgen, weil ich jetzt, bevor du gekommen bist, also ich habe zu Katinka gesagt, ich kann nicht vor 12, weil ich meine erste Online-Session tanze. Und jeder, also es waren 100 Leute in diesem Zoom und natürlich hat jeder dann diesen Rahmen nur und das ist eben sehr freies Tanzen.
Ja.
Und ich war total ergriffen, deswegen habe ich das jetzt auf unseren Zettel geschrieben, weil Edgar Spieker, so heißt der, dann, als wir dann irgendwie alle so in Fahrt kamen, der kommentiert das dann so ein bisschen im Hintergrund und spricht jeden irgendwie so damit an und dann sagt er eben zwischendurch, wann fällst du, ja super, ich sehe das gerade, du fällst aus dem Bild, wann fällst du aus dem Bild, beziehungsweise
wann fällst du aus dem Rahmen, wann fällst du aus dem Rahmen?
Genau, also deswegen die Frage an dich.
Wann falle ich aus dem Rahmen? Hm. Ich glaube, ich habe angefangen, aus dem Rahmen wirklich zu fallen. Vielleicht vor 3 Jahren, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber vor 3 Jahren ist eben mein Vater verstorben. Mhm. Und das ist jetzt sehr bildlich gesprochen, aber ich würde sagen, das war schon mein Rahmen. Ja? Also ich hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu meinem Vater. Mhm. Wir standen uns unheimlich nah, immer schon. Und das war mein Rahmen. Wie sehr das so war und wie sehr mich das auch definiert hat, ist mir aber irgendwie, obwohl ich wusste, wie eng wir waren und sicherlich auch, was er für einen Einfluss auf mich hatte, erst, muss ich sagen, hinterher klar geworden, Stück für Stück.
Ja.
Und er wird mir immer noch klar.
Ja.
Also würde ich sagen, ja, da bin ich so richtig aus dem Rahmen gefallen und eben nicht nur kurz, so dass man wieder reinkommt, sondern seitdem bin ich so ein bisschen, schwebe ich so ein bisschen herum. Mhm. Und fang an, mich selbst anders zu definieren, ohne diesen Rahmen. Also ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet.
Doch, aber ja, auf jeden Fall. Wobei sich das für mich so ein bisschen so anfühlt, dass dein äußerer Rahmen, in dem du dich vorher bewegt hast, der ist weggefallen. Und das, was jetzt heute Morgen, glaube ich, in dieser Tanzsession ging es eher darum, wo falle ich selber aus dem Rahmen, wo ich selber entscheide, übrigens, der Rahmen passt mir nicht mehr oder die Schuhe sind übrigens zu klein, mit denen ich hier durch die Welt laufe. Ich brauche neue Schuhe, super Frauenthema. Aber jetzt im übertragenen Sinne, wo fällst du da, wo bist du da schon mal aus dem Rahmen gefallen, dass du sagst, hier passt mir irgendwas nicht mehr, ich muss raus?
Ja, ganz genau. Also ich habe das schon richtig verstanden, nur ich fürchte, ich konnte das nie wirklich einschätzen. Also ich würde sagen, ich habe vielleicht erst vor 3 Jahren gemerkt, nicht die Schuhe sind mir zu klein, sondern die sind zu groß. Das ist immer noch so ein Prozess, mit dem ich mich beschäftige. Weißt du, klar, ich hatte auch vorher ich hatte zum Beispiel natürlich, wie viele andere auch, eine Pubertät. Oder alle haben ja eine Pubertät.
Ja, aber nicht alle leben die zwischen 12 und 18
genau,
aus.
Ganz genau. Und das ist ja auch, da können wir jetzt auch drei
auch
Stunden
ein schönes
drüber reden.
Thema, genau,
total
weil da bin ich im gleichen
Thema.
Club wie du.
Kann voll
Katinka
spannend,
auch
ich
sagen.
Nicht. Also ich würde sagen, meine war eher früh und eher kurz, wie das ja dann so häufig ist. Und dann, vor allem, wenn man das erste Kind ist, sicherlich aus Perspektive meiner Eltern heftig. Ich, im Nachhinein muss ich darüber lachen.
Komm mal raus, was hast du
so
gemacht?
Aus dem Rahmen, ja, was war, ich war in der Schule wurde ich teilweise, und dann war es nicht nett gemeint, Faschingspunk genannt. Oh. Ja, das hat mich damals getroffen. Rückblickend würde ich sagen, das stimmte natürlich, ja. Also aber ich habe mich eben sehr beschäftigt. Ich habe da angefangen, der existenzialistische Literatur zu lesen, also Camus, Sartre, so. Und das war so ein bisschen auch mein Lebensgefühl, ja. Also so ein bisschen, wie viele Jugendliche das haben. Was soll das jetzt hier alles? Wo ist denn der Sinn? Interessiert es eigentlich irgendjemanden, wer ich eigentlich bin, beziehungsweise weiß ich das überhaupt und werde ich das jemals wissen? Mhm. So all diese Fragen, und das hat sich dann eben geäußert in der Frustration nach innen, die damals zum Glück noch nach außen gegangen ist, das wird einem dann ja abtrainiert und dann merkt man das nicht mehr, dann wendet sich diese schöne Aggression, die man überhaupt nicht mehr spürt, gegen sich
auch
selbst.
Auch ein schönes Thema,
genau. Damals ging die aber noch raus im Sinne von, ich habe laute, böse Musik gehört und gegen das System protestiert. Ich habe mit meinem Edding an die Wand geschrieben, Vorsicht Punk, und mich dementsprechend versucht zu kleiden. Mhm. Ist mir, glaube ich, nicht wirklich überzeugend gelungen.
Aber die anderen haben das dir doch schon mal gespiegelt. Du hattest schon mal einen neuen Namen.
Genau. Genau.
Mal, also irgendeiner hat es gesehen.
Ja, ja, genau. Ja. Das war eben eine kurze Phase. Dann habe ich aber gemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Damit bin ich auch nicht zufrieden gewesen. Und das war es dann mit dem Frühen aus dem Rahmen fallen.
Ja, okay.
Und das Richtige, das will ich sagen.
Bist du wieder rein in den Rahmen?
Genau. Mhm. Hat später an. Also eben jetzt erst so vor 3 Jahren wirklich angefangen.
Mhm. Und ja, das wird ja auch noch dauern. Also dass der Raum, den dein Vater hatte, ja, das wer auch immer den dann nimmt, also ob du ihn dann nimmst oder wie der dann neu gestaltet wird, das ist ja ein langer Prozess.
Ja, das ist ein langer Prozess, der mir, als ich das gemerkt habe, was da passiert, wirklich große Angst gemacht hat. Mhm. Ist auch ganz interessant, zum Beispiel, als meinem Vater schon sehr schlecht ging und klar war auch, dass das irgendwann vorbei sein wird, gehen wird, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Thema gehabt mit Angst. Ich hätte immer gesagt, also vieles ist ein Thema, Angst nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich kann das ja beurteilen, weil ich selber Psychotherapeutin bin, tatsächlich Panikattacken entwickelt. Ja. Also wirklich mit Herzrasen. Ich mochte nicht mehr gerne allein sein. Da fing übrigens meine Instagram-Karriere an. Weil ich mich nachts einfach beschäftigen musste. Ja.
Okay.
Sehr interessant auch, dass ich das dann ausgerechnet mit Familienfotos gemacht habe. Das kann man natürlich wunderschön analysieren. Mir war damals überhaupt nicht klar, was da passiert. Aber rückblickend macht es total Sinn. Angst, Panikattacken, mein Rahmen löste sich auf.
Ja.
Das ist furchteinflößend. Das macht mir auch immer noch Angst. Mhm. Aber mittlerweile finde ich es auch einfach wunderbar. Ja, weil es eine Reise
die
ist.
Panikattacke?
Nee, die sind weg.
Weil ich kenne den Club ja auch.
Ja,
also,
ach so, okay.
Gibt's Sachen, die finde ich schöner?
Ja, nee, die sind überhaupt nicht schön. Die hatte ich aber tatsächlich nur in der Phase, das waren natürlich ein paar Wochen, als mein Vater, würde ich sagen, im Sterben lag. Mhm. Da hatte ich richtig diese körperlichen Panikattacken, wie wir die auch so lehrbuchmäßig klassifizieren würden, die sind weg. Geblieben ist manchmal, dass ich noch ein Gefühl von Angst habe, ja. Und dass ich das jetzt vielleicht auch erst wahrnehmen kann, ja, eben ohne Körpersymptome, weil es mir jetzt bewusst ist.
Mhm. Wie gehst du mit der Angst um?
Wie gehe ich mit der Angst um?
Also jetzt gerade ist ja sehr viel Angst in der Luft. Nicht nur hier, sondern weltweit, kann man ja wirklich sagen, zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte der Menschheit.
Ja, ja klar. Auch total richtig. Und wie gehe ich damit um? Ich würde sagen, wie ich mit Angst umgehe, gerade wenn es so eher so große, diffuse, auch generelle Ängste sind, die jetzt nicht so konkret sind, ja, man würde ja sagen Furcht, die sich auf eher was Konkretes bezieht, aber so ein Thema wie jetzt gerade Corona oder eben auch das, worüber wir vorher gesprochen haben, das sind ja diffusere Ängste.
Ja.
Der kannst du ja nicht mit Logik kommen oder die auch, kannst auch nicht immer wegatmen, obwohl ich finde, dass sowas tatsächlich hilft, ja, also auch teilweise ins Körperliche zu gehen. Ja, genau. Es ist für mich übrigens ein großes Thema. Es ist für mich eher eine neue Erkenntnis, das ganze Körperliche.
Mhm.
Das kann ich mir vorstellen, dass du natürlich da wunderbar drüber berichten könntest. Für mich ist mehr so, ich versuche echt einen Schritt zurück zu machen. Also ich kognitiv, wenn ich merke, ich kann das nicht lösen und das macht immer mehr Angst und ich komme dem mit Nachdenken nicht bei, dann mache ich einen Schritt zurück und mache echt was anderes. Ja, dann backe ich einen Kuchen.
Ja, wie war das Zitat noch, was du mir irgendwann mal geschickt hast, als ich geschrieben habe, ich backe wieder und dir geschickt habe und daraufhin wusstest du, dass du, wie war das, dass die Depressiven grundsätzlich immer backen?
Ja, oh Gott, ja, da muss man aufpassen, wer zuhört. Aber ist das so ein Joke tatsächlich, den ich mache? Also ist auch wahr. Also das ist natürlich Backen oder so, da kennen wir schon alle den alten Werbeslogan, ne? Backen ist Liebe.
Oh, ich
höre das. Liebe geht durch den Magen.
Liebe geht durch den Magen. Also das ist Backen ist dann irgendwie, da ziehe ich die Parallele zu dem klassischen Versorgungsautarkie-Konflikt. Das ist der, wir würden sagen, das ist der depressive Grundkonflikt. Ja, also so arbeiten wir tiefenpsychologisch orientierten Psychotherapeuten. Und das ist so. Und ich mache da manchmal meine Witze drüber, aber da ist natürlich schon was Wahres dran, ja.
Und du bist ja auch die viel bessere Therapeutin, denn du die Dinge wirklich nicht nur über den Kopf beurteilen kannst, sondern durchlebt hast.
Das glaube ich auch.
Insofern, ich finde das viel authentischer, das geht mir ja auch so mit meinen Klienten, bei den allermeisten Sachen, mit denen die kommen, nicke ich ja nur und denke, ja, kenne ich übrigens, danke, wir sind im gleichen Club und ich habe übrigens eine Idee, wie wir da rauskommen.
Ja, und ist das nicht toll? Mhm. Also geht dir das auch so? Ich finde nämlich, ich finde genau das, also ich glaube, je mehr man erlebt hat und auch, auch ehrlich gesagt, je mehr Schwierigkeiten man hatte, je mehr Schmerz man auch erlebt hat, desto, also das dauert dann eine Zeit natürlich, aber man verändert sich dadurch. Ja. Man kann jetzt sagen, man reift oder was weiß ich, oder man lernt, aber auf jeden Fall verändert man sich.
Genau.
Ich finde, dass das teilweise Nachteile hat, ehrlicherweise. Darüber rede ich oft mit meinen engen Freunden, die genau mein Alter haben, meine engen Schulfreunde, weil ich schon so vieles erlebt habe, was die nicht erlebt haben. Und ich hab als erste Kinder gehabt, das ist auch, war nicht ganz unkompliziert. Unsere Zwillinge sind sehr früh geboren. Oh. Ich habe meinen Vater verloren, auch eine schlimme Erkrankung. Ich hab Themen schon gehabt, die viele von denen einfach noch nicht hatten.
Yeah.
Und ich merke, das hat mich verändert. Mm. Und das ist manchmal auch nicht schön, weil ich so das Gefühl habe, die können das, also irgendwie haben wir ein Stück weit die Verbindung verloren.
Ja.
Und und das sind so die Nachteile, aber die Vorteile sind. Mm. Und das finde ich so cool. Ich habe überhaupt keine Angst mehr vorm Älterwerden.
Ja.
Weil ich denke, auch gerade in dem Beruf, den ich da so gerne auch machen möchte, ich werde einfach nur wahrscheinlich immer besser werden und immer intensiver auch arbeiten können.
Genau.
Und da freue ich mich voll drauf.
Ja, schön.
Das ist voll spannend.
Ich finde, das Leben wird reicher dadurch. Was nicht heißt, dass es immer nur lustiger wird. Aber durch das, du hast es Schmerz genannt, gehen wir ja auch durch. Und reifen daran. So, und dann kommt irgendwie der nächste Schmerz und dann wissen wir schon, ja, okay, dich kennen wir schon. Und wir wissen dann eben auch irgendwann, und übrigens, es geht weiter.
Ja.
Aber das kann ich gut verstehen, dass es da, dass es dann manchmal schwieriger wird mit den engen Freunden, wenn die eben so ganz andere Erlebnisse haben.
Ja, also gar nicht schwierig. Ich hoffe Gott, dass das meine engen Freunde jetzt nicht hören, aber die wissen das, weil wir das besprechen.
Ja.
Also ich bin nicht so ein Katinka kennt das schon. Ich sage immer, ich bin nicht so social. Ich brauche nicht so viele Leute um mich rum. So, ne? Es ist auch immer mal ein Thema zwischen mir und meinem Mann. Ich brauche nicht 1000 neue Bekannte und ich tue mich schwer damit, wen ich so in mein Leben lasse, aber meine guten Freunde sind mir wahnsinnig wichtig. Und es ist nicht so, als wären die mir jetzt weniger wichtig dadurch geworden. Aber ich merke manchmal, über manche Dinge ist es schwierig zu sprechen, einfach weil sie es noch nicht erlebt haben.
Mhm.
Also genau wie mit den Kindern am Anfang. Als die dann ihre Babys kriegen, wurde es ja auch ganz anders, über Schwangerschaften und Geburten zu sprechen.
Na klar.
Und und das ist was, ja, was dann auch irgendwann natürlich wieder kommen wird.
Mhm. Ja, man bewegt sich ja dann auch irgendwann wieder aufeinander zu.
Ja.
So, manchmal geht es auseinander und dann geht man wieder zusammen und ja. Ich habe noch eine Frage zu der Psychotherapeutin in dir.
Ja,
so stelle ich mir zumindest vor, dass du als Psychotherapeutin siehst du deine Kinder ja auch anders oder erziehst sie vielleicht auch anders, als wenn du jetzt ausschließlich Unternehmerin wärst.
Ist das so? Ja, das ist so. Das ist auf jeden Fall so. Das ist auch was, ich mache ja die Ausbildung noch, ne? Ich werde ja auch ewig brauchen, ja. Das muss ich mal kurz richtig stellen.
Ja.
Also ich bin immer, also meine richtige Bezeichnung ist Psychotherapeutin in Ausbildung. Also ich habe jetzt tatsächlich schon eigene Patienten und so und behandle eigene Fälle, aber noch unter Supervision.
Ja.
Aber ich lerne ja noch. Und ich habe auch noch Seminare, ich lese unheimlich viel und weil mir das auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und ja, man guckt da anders durch. Also natürlich nicht immer. Ich habe diese Therapeutenbrille nicht immer auf, das wäre ja auch furchtbar.
Ja, sei froh.
Wirklich, möchte ich auch gar nicht. Aber an einigen Stellen, gerade natürlich, wenn man irgendwie was gelesen hat, wo man so denkt, wow, so, dann das beschäftigt, dann denkt man natürlich im Umgang mit den eigenen Kindern auch drüber nach.
Mhm.
Und manchmal finde ich es auch echt hilfreich, muss ich sagen. Und das beeinflusst mich auch schon. Ja, gerade muss ich sagen, in dieser Kleinkindphase, die jetzt, ich nehme also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn das okay ist.
Gerne.
So, ich habe ja nun eben auch Zwillinge gehabt, ja. Und
ist das ein Pärchen eigentlich?
Ja, junge Mädchen. Mhm. Und viele sagen immer irgendwie, das erste Jahr mit Zwillingen ist, das ist echt hart. Mhm. War bei uns gar nicht so. Das erste Jahr war total, würde ich sagen, echt wunderschön und relativ entspannt. Ich fand, aber das ist auch mein Ding, viel schwieriger, die Phase zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr. Das ist ja so, die Analytiker würden sagen, die anale Phase, viele andere sagen terrible too. Gemeint ist irgendwie im Prinzip das Gleiche, ja.
Beides nicht so nett.
Es ist irgendwie anstrengend, ja. Also ich fand es sehr anstrengend. Ja. Nicht jeder empfindet das gleich, das war für mich eine anstrengende Phase. Da hat mir das echt sehr geholfen, weil ich wusste, also fachlich wusste und das auch nachlesen konnte überall, dass das Alter ist, in dem Kinder irgendwie den Umgang mit Aggression, die ja wichtig ist, ja, die hat ja eine Bedeutung, die ist ja, die wird uns so abtrainiert, aber die soll uns ja warnen, dass wir nicht überfordert oder ausgenutzt werden, dass die soll auch nach außen, ja, die soll nicht nach innen. Und in dem Alter müssen Kinder das lernen, dass sie das erstmal nach außen bringen können, um es dann lernen zu können, im Außen zu regulieren und es dann wieder zu integrieren. Ja.
Aber
dann
schon eine Aufgabe.
Ist eine Aufgabe, vor allem mit Zwillingen, ganz ehrlich. Ja. Ja. Also ich in dem Jahr habe ich, glaube ich, ich habe zwei Wörter wahnsinnig oft gehört. Es war meins und nein.
Ja.
Ja, und das sehr laut. Und das war echt hart. Aber da in der Phase hat es mir echt geholfen zu sagen, nee, ist okay, das muss raus und sie müssen es erst im Außen regulieren, weil wenn ich das auch als Mutter, wenn ich das nicht schaffe, damit umzugehen und die es dann nicht schaffen können, es im Außen zu lernen, dann passiert das, was so häufig passiert, dann wird das nicht integriert und dann bleibt es drin, ne? Und dann wendet es sich schon früh
in die falsche Richtung.
Ja, in die falsche Richtung.
Naja, aber es ist ja echt spannend, da auch den Rahmen, da sind wir wieder beim Rahmen, den zu finden, also wie viel lasse ich zu oder wie viel geht raus und an welcher Stelle sage ich dann eben auch übrigens Stopp.
Ja.
So, also.
Bist du eigentlich mit den Jungs, du hast ja zwei Jungs, zwei Mädchen.
Ja.
Bist du mit den Jungs anders als mit den Mädchen? Also gibt es da andere?
Boah, ganz bestimmt, ja. Also ich glaube ja überhaupt nicht an, alle Kinder werden gleich behandelt. Sowieso schon mal gar nicht. Sorry, also ich hoffe, das wird jetzt wahrscheinlich. Das wird
nö,
sehr,
da gehe ich mit.
Ja, okay, ja. Also
ist doch normal.
Es ist ja aber auch ein schöner Anspruch, den man haben kann, Kinder gleich zu behandeln, weil eigentlich soll man das ja machen. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist.
Ja, also, sie brauchen vielleicht auch in unterschiedlichen Phasen ganz andere Aufmerksamkeit. Genau. Also natürlich behandelt man sie nicht gleich. Also.
Ja. Jedes Kind ist anders und natürlich spielt es eine Rolle auch, was das Kind für ein Geschlecht hat, was es für ein Alter hat. Das spielt alles eine Rolle und mit Sicherheit gehe ich unterschiedlich mit denen um. Ob mir das immer so bewusst ist, nee, glaube ich nicht. Teilweise ist es mir vielleicht bewusst, aber da muss ich später die Kinder fragen und die werden mir das dann hoffentlich sagen. Ja.
Und dann hängt es ja auch noch davon ab, wie viel weibliche und männliche Anteile jetzt jedes Kind hat. So, also mein ältester Sohn hat auch einige weibliche Anteile, das heißt, der hatte auch eine Puppe und der wünschte sich, ja, großes Kino, von der Schnullerfee dieses Gehege vom Barbie-Pferd.
Ja, süß. So, ja.
Also, da könnte ich noch ein paar andere Beispiele raushauen.
Das ist aber auch ein cooles Gehege.
Ja, fand ich auch. Also, das hat mir auch irrsinnig gut gefallen, das dann umzusetzen und zu besorgen.
Muss ich mir vielleicht auch nochmal angucken.
Genau. Und mein jüngerer Sohn war eben von Tag 1 der Mann am Auto.
Ja.
So, und das eben übers Leben auch zu begleiten, finde ich schon irrsinnig interessant.
Ja, hat ja auch total viel mit einem selbst zu tun.
Genau.
Also muss einem ja auch selbst klar sein, ne?
Genau.
Was hat man selber für ein Verhältnis oder für eine Vorstellung von sich selbst als Frau, Mann oder eben, wie du sagst, von seinen weiblichen, männlichen Anteilen. Also grundsätzlich bin ich dem ganzen Thema total offen gegenüber, weil da fängt das wieder an. Ne? Es fängt ja immer alles eine Generation vorher an. Bei uns selber kann man natürlich auch alles analysieren. Ja, ich meine, mein Vater hatte zwei Mädchen. Mhm. Ich war das erste Kind. Ich war ein absolutes Wunschkind. Mhm. Ja, ich habe auch noch ein bisschen auf mich warten lassen. Und mein Vater hat uns so erzogen und für mich war immer klar, ich kann alles, was Jungs auch können. Also das war für mich.
Du hattest nie, das hätte ich tatsächlich auch als Frage, nicht das Gefühl, dass ihm das lieber gewesen wäre, du wärst ein Sohn gewesen.
Das wiederum weiß ich nicht ganz so genau. Also hätte das einen Unterschied gemacht, hätte er noch einen Sohn bekommen? Mit Sicherheit hätte das einen Unterschied gemacht. Hätte der den lieber gehabt? Keine Ahnung. Aber es macht hier immer einen Unterschied, wenn noch ein Familienmitglied dazukommt. Und zwar für alle.
Ja.
Ja, aber so wie es eben war, ich glaube nicht, dass er mich weniger geliebt hätte. Ich hätte da keine Befürchtung, dass mein Stellenwert rückblickend ein anderer gewesen wäre. Aber sicherlich hätte es alles verändert. Mhm. Und so wie es aber eben war, und für ihn war auch immer klar, so hat er mich auch erzogen, dass ich da irgendwie der Nachfolger in der Firma gerne werden sollte, hat er aber von Anfang an, also auch wenn es um Sport ging oder so, für mich war immer klar, ich kann alles, was Jungs auch können. Also ich kann alles machen, ich kann es so machen, wie ich das will. Und es ist eigentlich im Prinzip egal, ob man jetzt Junge oder Mädchen ist.
Okay.
Mit Ausnahme natürlich, wenn es nachher ums Kinderkriegen geht.
Ja.
Dann, und so versuche ich irgendwie auch meine Kinder zu erziehen. Also wenn ich merke, die wollen irgendwas ausprobieren oder machen, das hatten wir jetzt gerade am Geburtstag, die Zwillinge sind gerade 4 geworden, dann sagt der Carlo morgens, er möchte gerne ein Kleid anziehen.
Ja.
Mein Sohn ist jetzt so, das sieht also echt Junge, ne?
Mhm.
Ja, aber dann hat er das gesagt, ja, okay, dann kommen, gehen wir zum Schrank von deiner Schwester, suchen wir mal, gucken wir mal, suchst du dir was aus?
Mhm.
Hat er versucht, das überzuziehen, war ein bisschen eng, dann mochte er dann auch gleich nicht mehr. Dann war das jetzt erstmal wieder erledigt.
Okay. Mein Sohn kann sich ganz gut mit dem Nagellack meiner Tochter anfreunden. Also der findet das mega. Ich meine, wenn sie bunte Nägel hat, warum soll er das nicht auch haben?
Ich wüsste auch nicht, warum.
Ja, warum auch nicht? Hm. Das finde ich auch nicht schlimm, weil das sind ja alles spielerische Sachen. Was ich für meine Tochter schwierig fand, ehrlich gesagt, da hatten wir das Thema so ein bisschen, wo ich auch dachte, oh, hoffentlich mache ich das jetzt richtig als ihre Mutter. Das ist ein Jahr her oder etwas länger als ein Jahr, da sind die Zwillinge dann aus den Windeln rausgekommen. Und da merkte man plötzlich für meine Tochter, da war die andere Tochter auch wirklich noch Baby, also noch nicht so richtig ernst zu nehmen aus der Perspektive der Kinder. Da merkte sie plötzlich, ich bin ja ein Mädchen und die anderen sind ja Jungs.
Oh,
und das fand sie gar nicht lustig. Also ich werde nie ihren Blick vergessen, wie sie den Jungs beim Pinkeln zugeguckt hat.
Wow.
Und das merkte man, das war dann auch Thema. Da wollte sie plötzlich sich so anziehen wie die Jungs und hat schnell geweint, wenn sie das Gefühl hatte, sie konnte irgendwie so nicht mithalten. Die Jungs wiederum haben in der Phase auch gemerkt, wir sind ja Jungs, wir haben ja was gemeinsam, haben angefangen, sehr viel so zu zweit zu spielen. Und das war für sie eine schwierige Phase. Ich glaube, dass die sich jetzt auch gerade erst so in den letzten Monaten für sie so löst, dass sie so zufrieden ist, so mit ihrer Rolle und ihrem Platz.
Spannendes Thema, finde ich. Und deine Mutter, also ist ja mal interessant, was Vater und Mutter da mitgeben, also zum Thema Rollen, also weil zum Beispiel meine Mutter hat sich schon als Kind 6 Söhne gewünscht. Hat so ein bisschen gar nicht geklappt. Also 2 am Anfang und einer ist dann ganz schnell gestorben, aber danach kamen eben 3 Mädchen und das ist dann schon anders.
5 seid ihr?
Ja.
Wow.
Also was hat deine Mutter dir an der Stelle mitgegeben? Also weil du sagst, dein Vater würde, hätte das so sehr neutral oder dir so das Gefühl mitgegeben, dass du auf jeden Fall genau das Gleiche machen kannst wie Jungs. Das kenne ich so gar nicht.
Das hat meine Mutter mir eigentlich genauso vermittelt, muss
so.
Ich sagen. Also meine Mutter war auch so eine, die hat mit uns, die war eben zu Hause. Da bin ich, also im Nachhinein muss ich sagen, persönlich für mich war das schön. Ne?
Mhm.
Die hat mit uns so, aber alles, die ist mit uns rausgegangen in den Wald. Ne? Es war normal jeden Tag und dann konnten wir auch, also wir durften da durchs Gebüsch und klettern und so. Da gab es nicht ständig, nee, da fällst du jetzt runter oder komm mal da weg. So, ne? Also da konnten wir echt wirklich wild und frei da rumstromern. Und genauso hat die sich mit uns in den Keller gesetzt und mit uns ewig gebastelt und mit Glitzer und Tüdelüt und so. Also auch da würde ich sagen, ich habe auch mit Jungs und Mädchen gespielt. Also ich hatte Jungs, Mädchen, Freunde. Das war, also würde ich sagen, genau so eigentlich. Meine Mutter hat mir aber noch andere Sachen vermittelt, die irgendwie echt wichtig sind, würde ich sagen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich sagen würde, das sind eher weibliche Bestandteile, aber das kam jetzt zum Beispiel nicht so von meinem Vater. Da bin ich sehr dankbar drüber. Da hat mir meine Mutter ein großes Geschenk gemacht. Die hat mir früh beigebracht oder vermittelt, weil sie das selber auch sehr gut kann, die Schönheit in den ganz kleinen Dingen zu sehen. Ja?
Oh.
Also so.
Das finde ich sehr weiblich.
Das ist, ja, ne, oder?
Ja.
Darf man ruhig sagen,
ja.
Das ist was Weibliches.
Also finde ich jetzt so. Mhm.
Und das hat die früh, also irgendwie, weiß ich, Beispiel, man geht spazieren und man fängt eine Schneeflocke auf und guckt sich diese Kristalle an. Und diese Schönheit in der Natur, aber auch in den kleinen Dingen zu sehen, gerade auch wenn es einem nicht so gut geht. Und das ist was ich als ein Wahnsinnsgeschenk empfinde, was ich auch ganz viel nutze und auch versuche zu vermitteln.
Würdest du sagen, dass du beide Anteile heute auch so lebst und in dir hast? Also auf mich wirken wie immer relativ die weiblichen und männlichen Anteile, die wir alle haben, wirken sehr ausgeglichen auf mich. Fühlst du das auch so oder hast du das Gefühl, dass du da eher auf der einen oder anderen Seite?
Das kann ich ganz schwer beantworten, weil so alles, da bin ich so ein bisschen wieder wie bei ganz vorhin mit aus dem Rahmen fallen und vielleicht auch noch früher. Da gehen wir wieder zurück zu, wer bin ich eigentlich, ja? Also wir hatten ja das Thema Pubertät. Ich habe mich lange sehr an meinem Vater orientiert. Ich will das gar nicht werten, aber ein bisschen auf der Strecke geblieben ist vielleicht dabei wir Therapeuten würden sagen, mein eigenes Selbst, ja, also Thema Identität und wer genau bin ich und möchte ich sein und welche Anteile von mir und dieses ganz in sich reinspüren, unabhängig von den Dingen wie Verantwortung, die ja wieder was mit einer Außenorientierung zu tun haben, ne, oder auch mit den Bedürfnissen anderer. Da muss ich, glaube ich, noch echt viel nachholen und bin da gerade bei, das nachzuholen. Und deine Frage ist sicherlich auch ein Teil davon, ne? Also das Weibliche, glaube ich, habe ich natürlich sehr durch das Muttersein, Mutterwerden auch jetzt entwickelt, ne? Es ist
und nochmal anders entwickelt, seit dein Vater nicht mehr lebt? Ist da ein anderer Raum dafür?
Nicht beim Thema Muttersein nicht, aber definitiv ist ein anderer Raum für mich seitdem. Mhm. Also Raum für mich ist sowieso ein Thema.
Ja, haben wir hier auch noch auf dem Zettel.
Ist die nächste Frage, wollte ich gerade sagen. Wie geht Selbstfürsorge bei dir und bei deinem Kalender? Und wir lassen den Hund hier gerade frei. Also falls es hier gleich aus dem Gebüsch irgendwelche wilden Jagdszenen gibt.
Ja, ich dachte nur, sie war so unruhig. Vielleicht muss sie mal
verschwinden.
Ja, Entschuldige, kannst du eben noch mal die Frage wiederholen, Katinka?
Wie geht Selbstfürsorge für dich?
Wie geht's? Ja, gut. Kein Wunder, dass ich die versucht habe, wegzuhören.
Ja, ein bisschen Widerstände haben wir alle.
Ja, wie geht Selbstfürsorge? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich versuche das gerade rauszufinden. Ja, ich glaube, das sind alles so Theorien, die ich darüber habe. Selbstfürsorge, es ist wichtig, dass man sich selbst wahrnimmt und seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt, spürt. Dass man auch seine eigenen Emotionen spürt. Das klingt so einfach, ist es aber nicht.
Nö.
Nicht nur die Gedanken, die man hat und die Kognition, sondern auch einfach das, was man spürt und nicht nur die Bedürfnisse wahrzunehmen, sondern sie sich dann auch erfüllen zu können, ja. Dazu gehört natürlich, dass man auch dass man einfach Raum für sich schafft. Und dann aber, das wird ja noch schwieriger, dass man das alles auch noch ohne schlechtes Gewissen macht. Ja. Ja. Und da kann ich nur sagen, absoluter Beginner, die Theorie ist mir irgendwie klar, aber.
Aber ich kann jetzt schon mal so eine winzige Hilfestellung geben.
Gern.
Weil ich finde, der erste und einfachste Raum, den man sich selber nehmen kann, ist eigentlich nur dein Atem. Also sich den zu erlauben, und das kannst du ja machen, wenn irgendwie alle Kinder durch die Gegend toben, der Hund nervt, der Mann nervt, weiß ich nicht, wie auch immer. Also auf jeden Fall, selbst wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt geht hier irgendwie alles die Wand rauf, hast du immer deinen Atem, egal wo du stehst, sitzt. Und das noch tollere daran, finde ich, der ist automatisch.
Ich finde das total toll und echt faszinierend, dass du das jetzt gerade sagst. Weil
du hast vorhin auch schon von deinem Atem gesprochen, deswegen habe ich den nur aufgenommen, aber danke.
Total, weil das gerade jetzt auch in den letzten Wochen ein Thema für mich wurde. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dieses ganze Körperliche ist für mich noch ein großes graues Feld, und da gehört eben all sowas ja dazu. Ja? Mhm. Und ich gerade jetzt so achte auch auf einfach körperliche Vorgänge, ja, so würde ich jetzt das Atmen auch mal nennen. Und mir aufgefallen ist, dass wenn ich nicht im Reinen bin, so mit mir selbst und auch mit dem Außen, also beides eigentlich, dann ist es ja auch besonders schwierig, dann atme ich flacher.
Ja.
Ja, das ist mir jetzt wirklich erst so in den letzten Wochen aufgefallen. Ich trinke auch weniger Wasser. Mhm. Ja. Mhm. Da findest du ganz spannend. Also dann, gönnt man sich das nicht mehr. Das tiefe Luft holen vielleicht.
Nee, aber ich denke, dass das total normal ist, weil wir dazu neigen, und so sind wir groß geworden, so ist ja auch so die deutsche Mentalität. Wir verabschieden uns eben irrsinnig schnell ins Gehirn. So.
Und wenn du das so gelernt hast, dann bleibst du natürlich auch da, weil da bist du sicher und da ist alles in Ordnung. Und wenn wir jetzt nicht gerade Eltern haben, die Tanztherapeuten sind oder was auch immer, also was jetzt nur mit Körper zu tun hat, dann sind wir einfach grundsätzlich darauf gepolt, dass wenn unser Kopf funktioniert und wir das ganze Kognitive bedienen, dann ist schon mal alles irgendwie picobello und der Rest ist nicht so wichtig.
Ja.
So, und das ist jetzt, wir sind, glaube ich, so die erste Generation, also ich würde mich da schon mit reinnehmen, die sich trauen, dem Körper etwas mehr Aufmerksamkeit zu geben und kein schlechtes Gewissen zu haben. So, also da arbeite ich auch noch mit meiner Mutter dran. Ich kriege da den einen oder anderen Vorwurf, aber das winke ich inzwischen
durch. Ich enthalte mich an dieser Stelle.
Oh, herrlich. Na, finde ich gar nicht. Also, finde, du machst das auch schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Und ja, und ich glaube, da, wie überall, die Mäuseschritte, die Mikroschritte sind das Richtige. Und bei dem Pensum, was du so hast, das kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, bist du mit deinem Atem schon so, dass ich abends sagen würde oder mich loben würde dafür, dass ich eventuell dreimal schon am Tag gedacht habe, hups, ich könnte mal atmen.
Mal Luft holen.
Mal Luft holen, ja. Ups, ja, ja. Genau.
Ja, ich finde es sehr interessant, dass du das gerade nochmal gesagt hast, mit der, dass das auch was mit der Beziehung zu deiner Mutter zu tun hat, ja. Weil das vielen, glaube ich, überhaupt nicht klar ist, aber es ist ja auch so wichtig, wenn man selber Mutter ist, weil da kommt es ja her. Ja, also da kommt es ja her, und zwar ganz früh. Wir sprechen, würden dann von der oralen Phase sprechen, also wirklich das erste Lebensjahr, vor allem die ersten Wochen, Monate, wie ausschlaggebend die dafür sind, wie man später mit seinen eigenen Bedürfnissen umgeht, ja.
Genau.
Dass die früh von der ersten Bezugsperson wahrgenommen werden und auch erfüllt werden, und zwar bedingungslos erfüllt werden. Und das war ein paar Generationen vorher sicherlich auch gar nicht so verbreitet, ne?
Nee, hätte denen auch nicht viel gebracht, glaube ich. Also einfach, weil sie aus einer anderen Zeit kommen. Und es ist ja, geht ja auch noch früher, also die Seele fühlt von Anfang an, also es geht ja wirklich bei der Conception los. Und von da an kriegst du alles irgendwie mit, wie deine Mutter atmet, kriegst du alles mit. Und dein eigenes System adaptiert das, was in der Gebärmutter eben stattgefunden hat. Also kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Ich bin in der Anspannung viel, viel mehr zu Hause als in der Entspannung. So, das muss ich jetzt nicht lange erklären, wo es herkommt, sondern das finde ich einfach total toll und ein Riesengeschenk, dass wir heute die Möglichkeit haben, neue Wege zu gehen und das, wenn es nötig ist, anders zu machen als unsere Mütter oder unsere Väter. Trotzdem kann man das oder soll man das, muss ich das und tue das auch, das sehr, sehr respektieren, was die gemacht haben. Aber da an der Stelle war das für mich toll, selber Mutter zu werden, um zu gucken, was will ich mitnehmen? Ja. Also was ist toll von dem, was ich mitbekommen habe? Und wo sage ich, nee, Kinder, ich biege mal ab. Also da ist irgendwas nicht mehr richtig. Und es fängt mit dem Atmen an.
Ja, ja, ganz genau. Das ist so wahr, was du sagst, weil es ja ist, also ich glaube ja, oder also eben auch von der Analyse her kommt, dass alles im Prinzip eine Reinszenierung ist, dass wir wiederholen, ja.
Ja.
Und wir wiederholen auch das, was wir eben nicht hatten, ja. Also auch das kann man wiederholen und das spielt natürlich eine riesen Rolle dann, wenn man selber
eine Familie gründet. Ich muss dir unbedingt einen Artikel schicken, den du gestern geschickt hattest, von dieser männlichen, da ging es um männliche und weibliche Kraft, da geht es genau um das Thema, dass wir im Grunde genommen uns eigentlich das ganze Leben dagegen auflehnen und es auf Krampf anders machen wollen.
Ja.
Aber im Grunde genommen machen ist es eigentlich alles nur ein großer Witz, weil wir machen es eigentlich ganz genau so.
Ja,
und verschließen uns dadurch dem, was möglich ist. Was
aber
möglich
das
wäre.
Muss nicht so sein. Ne? Und da geht es dann eben um die eigene innere Arbeit. Und ich hoffe ja und ich glaube auch, dass da einfach schon mehr Bereitschaft da ist. Und ich würde mir das wünschen, weil je bewusster man sich selbst über seine eigenen Themen ist und seine eigenen inneren Konflikte, dann wird einem das klarer und dann muss man nicht. Dann ist diese, wir nennen das ja wirklich Wiederholungszwang, dann kann man das auch durchbrechen. Ja. Mhm. Nur es geht eben nicht ohne eigene innere Arbeit und ohne sich selbst ins Auge zu sehen und auch einfach sagen und zugeben zu können vor sich selbst und vor anderen. Ja, da sind Themen, ja, da sind Konflikte, da ist nicht immer alles wunderbar gelaufen.
Das ist dann meistens die zweite Pubertät, ne? Naja, alles gut, da kann sie nicht rüber. Wir haben jetzt auch noch ein Auge
auf den Hund, auf das Hündchen. Genau, ich wollte nur zeigen, der ist
genau.
Läuft
das ist
da
der
ab
mütterliche Anteil von uns. Wenn wir jetzt hier mit drei Männern sitzen würden, das ist echt cool, weil da würde keiner nach dem Hund gucken. Also zumindest kenne ich jetzt so meine
Und wir sind jetzt nervös, weil der Hund bewegt sich und eigentlich wollen wir auf den Hund aufpassen.
Genau, aber ich glaube, wir können auch fast die Feder in die Hand nehmen.
Genau.
Und unsere letzte Frage stellen, die ja immer ist. Was möchtest du heute hier lassen? Also was darf ins Feuer? Caesar, ich reiche dir in deinem Job die Schale mit dem weißen Salbei, den wir benutzen.
Das sieht so hübsch aus.
Das tut auch echt, ich habe das einmal gemacht, witzig. Ich habe da halb geglaubt, du willst mich echt auf den Arm nehmen. Die Kinder haben alle nicht durchgeschlafen und es war einfach alles ein großes Desaster. Und du sagtest, du, ich komme heute Abend mal vorbei und räuche mal deine Bude aus. Und ich kann es gar nicht sagen, es war wahrscheinlich in mir irgendein Gedankengang, den ich dann verändert habe, aber die Kinder haben seitdem durchgeschlafen.
Es hat funktioniert.
Es hat echt funktioniert.
Das heißt, ich habe jetzt hier die Gelegenheit, ich traue mich ja fast gar nicht, aber dann hole ich es raus. Genau. Kann es zu groß sein, um es zu verbrennen?
Nein. Gut, ja. Okay. Je größer, desto besser.
Super, dann, also ich würde gerne hier symbolisch mein schlechtes Gewissen verbrennen und auch gerne hier lassen.
Ja, das schubsen wir ein bisschen dichter an dich ran. Also dein Energiefeld ist ja eh weit. Komm mal ein bisschen näher. So, lass mal los. Und ruhig mal atmen. Kannst ja einmal noch dich bedanken dafür, dass es da war, weil das ist immer für irgendwas gut.
Das hat mich weit gebracht, vermutlich.
Ja, genau. Aber darf gehen, geben wir ins Feuer.
Kathi, vielen, vielen, vielen Dank.
Ich danke euch.
Das sieht so schön aus, wie du da gerade sitzt und dich einräuchern lässt und Caesar davor mit der Feder. Ich kriege auch noch ein bisschen was ab. Das schlechte Gewissen.
Ich glaube, das begleitet uns alle. Das ist, glaube ich, echt ein Frauending.
Auf jeden Fall.
Können ja die Männer auch mal fragen dann, aber...
Wird auch nicht unbedingt erstmal besser, wenn man Mutter wird.
Guck mal, das ist das Schöne an Caesar. Die nimmt sich auch erstmal selbst eine große Portion. Ja, da hast du gesehen.
Natürlich, hallo.
Vielen, vielen Dank.
Total gerne.
Für deine Zeit.
Und euch unglaublich viel Erfolg mit dieser, braucht ihr gar nicht, werdet ihr haben, mit dieser tollen Podcast.
Toll, vielen, vielen Dank.
Ja, schön. Richtig, richtig schön. Und das Schönste finde ich, dass ich zwischendurch überhaupt nicht merke, dass wir Kopfhörer aufhaben und irgendwie hier einen Zettel habe, auf dem irgendwas Halbschlaues draufsteht, weil wir sowieso ganz anders machen. Ganz, ganz toll.
Vielen Dank.
Danke euch.